Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zum Chainless Life Podcast. Heute hier aus Melbourne. Wir sind vor 2 Tagen hier in Australien gelandet, sind jetzt ein paar Tage hier. Es ist ziemlich kalt, schon spät. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal die erste Folge für das Q&A-Format. Und zwar habe ich in der Facebook-Gruppe Chainless Life, also in der Buchclub-Gruppe für Querdenker, euch gefragt oder euch aufgefordert, mir eure Fragen zu stellen. Und da sind sehr viele Fragen reingekommen und diese habe ich jetzt versucht, systematisch so ein bisschen zu gliedern in 3 Hauptkategorien. Das heißt, wir haben einmal die Hauptkategorie Mindset, um die geht es jetzt heute. Also heute schaue ich mir alle Fragen zum Thema Mindset an, versuche diese zu beantworten, da habe ich mir 3 richtig gute Fragen rausgeschrieben. Dann haben wir das Thema Lifestyle und Reisen. Da sind auch sehr viele Fragen gekommen, wo ich mir auch 5-6 Stück rausgenommen habe für die nächste Folge. Und dann natürlich auch sehr viele Fragen zum Thema Passion und Karriere. Das heißt, persönliche Fragen an mich zu meinem persönlichen Werdegang, zu meiner Zukunftsvision, die ich natürlich auch mit euch teilen werde. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die nächsten 3 Q&A-Folgen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an jetzt mit dem Mindset-Topic. Und so habe ich die erste Frage gekriegt von Julian Witting. Seine Frage, ich hoffe, ich kann das jetzt hier vorlesen, ohne mich zu verplappern. Mich würde mega interessieren, wie du mit einem hohen Grad an Ungewissheit umgehst. Also wenn sich in einer Phase deines Lebens in einigen Lebensbereichen ein Wandel andeutet, wie behältst du das Vertrauen in dich selber? Und das fand ich eine richtig gute Frage von Julian, die ist mir direkt ins Auge gesprungen, weil ich das Thema Ungewissheit wirklich schon sehr oft auch behandelt habe, persönlich, aber auch mit Leuten aus meinem Umfeld. Und ihr vielleicht auch wisst, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich auch in meiner Instagram-Bio den Slogan drin habe, Live for the Uncertainty. Und das finden viele komisch, weil das klingt so negativ für einige. Also meine Freundin sagt immer so, ja, das klingt so komisch. Ich finde, das klingt eher negativ. Uncertainty, das ist ein Wort, das ich nicht gerne mag. Aber ich persönlich finde, dass Ungewissheit, um es jetzt wieder aufs Deutsche zu bringen, ein extrem wichtiges Tool ist, mit dem wir uns anfreunden müssen. Und ich erkläre euch jetzt auch, wieso. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wenn man sich verweigert, wenn man sozusagen sich weigert, Ungewissheit zu akzeptieren, also wenn man alles immer genau wissen will, wenn man immer alles genau bestimmt haben will, dass man genau deswegen, genau, also es ist so wie ein verkehrtes Gesetz eigentlich, dass man genau deswegen eben dann genau unsicher wird. Also Leute, die immer versuchen, alles zu ergründen und alles genau auf jeden Fall sicher garantiert zu haben, das sind meistens die Leute, die sich am unsichersten fühlen. Das ist so die Erfahrung, die ich so gemacht habe durch das Gespräch mit Leuten. Also die Leute, die meistens ein bisschen entspanntere Haltung haben, sagen, ja, das kann passieren, ja, ich meine, schlussendlich ist nichts sicher. Das sind die Leute, die das dann auch viel entspannter nehmen. Und genau so versuche ich halt, dieses Wissen auch euch jetzt zu vermitteln und auch selbst und immer wieder zu zeigen. Oder dadurch, dass ich eigentlich immer schon Sachen gemacht habe, die für viele von außen sehr riskant ausgesehen haben. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, sich selbstständig machen, oder? Job, oder? Festen Job, sicherer, in Anführungszeichen, Job versus sich selbstständig machen im jungen Alter. Da würde jetzt der eine sagen, der sagt, ja, das ist zu ungewiss, da hast du einen ungewissen Weg, der nicht vorgegeben ist, das ist unsicher. Der würde natürlich jetzt 1000 Argumente finden, wieso das schief gehen könnte, wieso man scheitern könnte, wieso man nicht genügend Geld verdienen könnte, wieso man sein Potenzial verschwendet, die man in eine Karriere, in einem sicheren Job investieren könnte. Und ich verstehe das alles. Das sind alles valide Punkte, die man so natürlich auch aufnehmen kann. Aber mein großes Problem ist, dass diese Leute meistens nicht sehen, wie viel auch genauso gut schiefgehen kann, wenn man sich für einen festen Job entscheidet. Und vor allem jetzt mit dem Gedanken, dass man das vielleicht nicht will. Oder also wenn man sich natürlich für einen festen Job entscheidet, weil man das will, weil man merkt, man fühlt sich wohler in dieser Tätigkeit, in dieser vorgegebenen Tätigkeit, was überhaupt nicht verwerflich ist. Also ich finde das total gut, dass sich Leute immer noch dafür entscheiden, einen festen Job zu machen. Da gibt es nichts dagegen auszusetzen, wenn man das will. Wenn man es aber macht mit dem Vorwand, Sicherheit zu haben, sich sicher zu fühlen, dann finde ich das sehr, sehr, sehr kritisch. Weil dann begibt man sich ja in eine Lage, in der man sich eigentlich nicht begeben will. Und das aus einem einzigen Grund, weil man eben diese Illusion lebt, einen sicheren Weg zu haben. Und jetzt will ich euch einfach mal so eine kleine Checkliste geben. Wenn ihr jetzt denkt, dass es sicher ist und dass ihr dann auch vorsorgt fürs Alter und alles gut geht, dann müsst ihr auf jeden Fall schon mal klar euch machen, dass es auch hier Sachen gibt, die schief gehen können. Also ihr könntet sterben in den nächsten 30 Jahren. Kann euch passieren. Ihr könntet gefeuert werden. Ganz einfach. Oder halt einfach auch, dass der Job, den ihr jetzt macht, irgendwann ausgesourced werden kann. Dass vielleicht die ganze Stelle oder die ihr habt, irgendwann gar nicht mehr existiert, weil sie automatisiert wurde. Oder dass einfach auch die Firma pleite geht, auf gut Deutsch. Also das sind alles Sachen, wo ihr auf jeden Fall euch sicher gehen müsst, dass ihr auf jeden Fall am Start bleibt, dass ihr auf jeden Fall weiterhin diese Sachen garantieren könnt. Und die Frage ist, könnt ihr die garantieren? All diese Sachen könnt ihr nicht garantieren, die stehen nicht in eurer Macht. Oder? Und genauso auf der anderen Seite müsst ihr auch wiederum garantieren, dass Sachen wie zum Beispiel, die Economy platt geht und plötzlich einfach die Wirtschaft auf Deutsch, wenn die plötzlich an den Arsch geht und ihr dann entlassen werdet, weil einfach 200 Stellen gestrichen werden müssen, dann seid ihr im Arsch. Und das könnt ihr auch nicht garantieren. Das heißt, ihr müsst auch sicherstellen, dass solche Sachen, ich sag's jetzt mal, nicht passieren, dass dann das Geld, was ihr jetzt, sagen wir jetzt mal, spart, oder sagen wir jetzt mal, ihr habt dann einen Vorsorgeplan, dass dann das Geld auch in dieser Währung, in der ihr es verdient, dass das dann auch sicher ist. Weil meistens hat man, genau wenn man eben einen fixen Job arbeitet, dann auch nicht diese Möglichkeit, sein Geld dann auch zu diversifizieren und auch in andere Anlagen zu stecken, weil man eben genau meistens dann in diesem Konstrukt steht, wo jemand anderes für dich das Geld spart. Also die Key Message jetzt hier nochmal ist, dass ihr wirklich versteht, dass es viel einfacher ist, in meinen Augen, in dieser Ungewissheit zu bleiben ein bisschen, dafür aber auch offen zu sein, dass man genau durch mehrere neue Erfahrungen, dann auch immer wieder neue Erkenntnisse bekommt. Und das ist ja schlussendlich das, was wir wollen, oder? Wir müssen uns eigentlich die Ungewissheit als Tool nehmen, um nach vorne zu kommen, für Progress. Oder jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst was nicht, dann habt ihr eine Möglichkeit, jetzt was zu machen, um mehr davon zu erfahren. Und zwar nicht mit dem Ziel, es dann irgendwann für immer zu wissen, weil es gibt wirklich sehr, sehr wenig Sachen, die wirklich sicher sind im Leben. Und es ist viel einfacher, dann wirklich auch zu versuchen, dem Prozess, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu vertrauen. Und genau das ist eben so ein bisschen der Denkumschluss für mich. Also embrace uncertainty. Also nimm sie an und sieh sie als was Gutes an. Sieh sie als eine Chance an für dich, Neues zu lernen, oder? Das ist so ein bisschen das Ding. Und Leute, die immer das Gefühl haben, sie wissen schon alles, sie sind immer schon am Start und alles ist schon so genauso, wie sie es wollen, das sind dann meistens Leute, die es erstens auch, also das ist dann, hat dann halt auch sehr viel mit so Engstirnigkeit zu tun und kann dann auch in einer gewissen Weise auch gegenüber dem Umfeld nicht mehr ganz so attraktiv erscheinen, weil wenn man immer in sich selbst auch alle Gedanken ergründet und sagt, das ist so und anders kann es nicht sein, dann, man nennt das dann halt einfach auch beschränkte Leute, also eingeschränkt. Also umso älter man wird, umso mehr habe ich das Gefühl, gibt es auch so Sachen, die man dann einfach gar nicht mehr anders haben will. Und deswegen finde ich, muss man hier ganz klar differenzieren zwischen, klar, oder gewisse Sicherheiten brauchen wir alle. Wir möchten alle wissen, wo wir heute Abend schlafen. Aber auch das kann man meistens sehr, sehr schnell regeln, wenn es mal nicht so wäre. Also wir haben auch schon durchs Reisen manchmal last minute noch was gefunden. Und das ist immer, es hat immer funktioniert. Du findest immer eine Lösung. Sobald das Problem vor dir steht, wirst du es lösen können. Und all die anderen Sachen sind meistens Konstrukte, die man sich in der Zukunft strickt und die dann auch Probleme im Hier und Jetzt verursachen, die man aber noch gar nicht hat. Und deswegen nochmal hier, umso mehr du versuchst, sicher zu sein, umso mehr du versuchst, diese Unsicherheit, diese Ungewissenheit in deinem Leben zu verbannen, umso unsicherer fühlst du dich dann, oder? Weil du wehrst dich dann gegen etwas. Also das ist so ein bisschen mein Approach zu dieser Frage, Julian. Und deswegen, bei mir persönlich gab es wirklich noch nie, dass ich mich wirklich richtig schlecht gefühlt habe. Aber ich hatte auch schon meine Phasen, wo ich so leichte Ängste hatte am Morgen, wenn ich aufgewacht bin nach der Wettkampftier 2016, weil ich da so ein bisschen so eine Art Burnout hatte oder sagen wir mal so eine Midlife-Crisis, obwohl man das natürlich nicht so nennen darf. Aber wenn man halt immer alles auf ein Ziel setzt und das dann plötzlich weg ist, dann hinterlässt es schon so eine Art Vakuum. Und dort hatte ich natürlich dann auch diese Phasen. Aber auch dort hatte ich trotzdem ein sehr, sehr tiefes inneres Vertrauen in den Prozess, dass alles sich so ergeben wird, wie es muss. Und dass man es nicht immer vorher bestimmen kann. Also ich hoffe, ihr habt die Frage so beantwortet. Und da bin ich natürlich auch gespannt auf euer Feedback, wie ihr das seht. Gebt ihr mir da recht? Vielleicht seht ihr es ja komplett anders. Also eben, es gibt auch Leute, die finden, das ist genau das Wichtigste im Leben, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Gewissheit von gewissen Sachen, was ich auch verstehen kann. Da gibt es ein gutes Buch dazu, 12 Rules for Life von Jordan Peterson, der redet auch über das Chaos und dass der Mensch eben auch eine gewisse Ordnung braucht im Leben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da geht es dann auch wieder mehr so ein bisschen um die Entfaltung im Alltag oder die Entfaltung im Alltag, die man sich selbst auch stricken kann oder wie man eine Routine erschafft etc. Also, yo, das mal die Frage von Julian. Jetzt zur nächsten Frage von Tom Hinterhahn und zwar, oder Hintertan. Und zwar hat er zwei Fragen. Also erstens mal eine kurze Frage. Wenn jemand sich 10 bis 30 Minuten am Tag frei hält, was sollte er damit am besten anfangen? Ich finde das eine coole Frage, weil 10 bis 30 Minuten, das ist genau so die Zeit, die einfach jeder haben muss. Das ist so diese No-Excuses-Barrier. Und ich würde die individuell beantworten, weil ja nicht jeder gleich ist. Also wenn ich es jetzt mal so runterbrechen würde auf so ganz, ganz basic Personality-Type jetzt. Also vielleicht kennt ihr euch ein bisschen mit Persönlichkeitseigenschaften aus. Das ist etwas, das ich persönlich immer zuerst mache mit Leuten, wenn ich mit ihnen arbeite, wenn ich mich mit Leuten beschäftige, auch wenn ich Leute einstelle, dann will ich immer zuerst wissen, wie sind die so drauf, was haben die so für Persönlichkeitstendenzen, weil das hilft mir dann auch, diese Leute entsprechend zu positionieren. Wenn ich jetzt jemanden kenne, der sehr zum Beispiel rechts, auf Right Brain Focus ist, der sehr intuitiv ist, der sehr artistisch ist, der sich sehr viele Sachen vorstellt, dann werde ich jetzt denen nicht eine Arbeit anvertrauen, wo er Prozesse durchplanen muss mit mir oder wo er Sachen für mich erledigen muss und immer auch 100% verlässlich on time ist, weil meistens sind Leute, die sehr rechtshirnorientiert handeln und denken, nicht in der Lage, diese Prozesse oder diese Verlässlichkeit, das sind meistens Leute, die haben nicht ganz die gleiche Verlässlichkeit, nicht immer natürlich, das ist wie gesagt nur sehr basic runtergebrochen auf rechts und links Hirnhälfte, da gibt es natürlich noch andere Persönlichkeitseinstufen, aber das ist für mich immer sehr wichtig. Also ich gucke auch immer, dass eben, wenn ich jetzt mit einer Person arbeite, dass ich zuerst einfach mal weiß, wie ist die so drauf, weil dann kann ich dann auch einschätzen, wie muss ich mit der reden, was kommt bei dir an, was kommt bei dir weniger an. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt eher so eine Person bist, die eher links hirnorientiert ist, so wie ich lange Zeit, also sehr, sehr immer in Gedanken, du denkst mehr in Worten, du bist eher so ein linearer Denker, du vielleicht bist du auch gut mit Mathematik, du kennst dich so ein bisschen mit, du denkst sehr logisch, sehr rational oder du bist immer so in der Lage, alles zu ergründen und alles einem Namen zu geben, da bist du sehr links hirnorientiert. Und dir würde ich jetzt zum Beispiel eher empfehlen, in diesen 10 bis 30 Minuten was Entspannendes zu machen, wie zum Beispiel zu meditieren, oder? Also das kann auch einfach normalen Gehen durch den Park sein, deine Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen, mal ein bisschen versuchen, den Kopf abzuschalten. Das sind Sachen, die können dir sehr gut tun. Meditation finde ich top. Ich finde, am Anfang ist so eine Meditations-App ziemlich geil. Ich habe jetzt gerade eine neue Meditations-App mal ausprobiert, die ich gekriegt habe, von einem Kollegen empfohlen, von Der Typ, ich sag's euch gerade, der heißt Sam Harris, Waking Up. Das sind so 10 Minuten Meditation am Morgen. Ich glaube, die ersten 30 Tage sind gratis. Und so kann man zum Beispiel in Meditation einsteigen, ganz entspannt. Und man kann dann natürlich auch mit Breathing Techniques, also mit sogenannten Atemtechniken, sich auch entsprechend, ja, ein High holen, sage ich jetzt mal, am Morgen, was auch vielen Leuten helfen kann. Also das würde ich einer Person empfehlen, die eher so drauf ist. Oder natürlich auch Bücher lesen im Bereich, ja, so ein bisschen eher im spirituellen Bereich, obwohl ich das Wort nicht so mag. Also so Alan Watts zum Beispiel finde ich ziemlich krass. Oder auch Eckhart Tolle kann man sich gut geben. Don Miguel Ruiz, einfach etwas, was so ein bisschen diesen verstandsorientierten Mindset rausnimmt und dich so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken lässt. Weil ich persönlich habe das als mein größtes Asset in den letzten 3 Jahren so kennengelernt. Ich war schon immer sehr linkshirnorientiert und das hat mich extrem weit gebracht. Aber wenn ich jetzt nicht die letzten 3 Jahre diese ganzen Bücher gelesen hätte, mich mit Meditation beschäftigt hätte, eine Freundin kennengelernt hätte, die auch sehr rechts auf der rechten Hirnhälfte agiert, dann wäre ich nie so stark geworden, auch in diesem Bereich, oder? Und jetzt mittlerweile kann ich auch über beide Gehirnhälften kommunizieren, das heißt, ich weiß genau, mit welcher Person ich wie reden kann und das hilft dir dann halt einfach auch in deinem zwischenmenschlichen Umfeld weiter. Ist extrem, extrem wichtiger Asset. Und deswegen, das sind so die Dinge. Für Leute, die jetzt sehr, sehr künstlerisch begabt sind, also die immer so ein bisschen, ja, mehr in Bilder denken oder im Allgemeinen mehr so auch auf Gefühle gehen, auf Intuition, die sich vielleicht auch mehr mit so Kunst beschäftigen. Solche Leute, die so ein bisschen Träumer sind oder so, die Träumer, euch würde ich eher empfehlen, Sachbücher zu lesen oder sich mal mit dem komplett anderen Ding zu beschäftigen. Nicht um sozusagen was zu machen, was man nicht gerne macht oder nicht gut kann, sondern einfach mal zu sehen, dass auch ihr eine gewisse Routine in euer Leben bringen könnt, ein gewisses System, oder? Weil das ist was ich immer als extrem essentiell sehe, wenn man ein Leben führt, wo man irgendwas messen und erreichen will, also irgendwas Messbares erreichen oder nicht nur so seine eigenen, wenn man sich halt immer selbst nur streichelt und sagt, ja, das war wieder gut, was ich da gemacht habe, irgendwas Messbares, wenn du wirklich nach vorne kommen willst, wenn du wirklich, sag jetzt mal, Geld verdienen willst oder irgendeinen 100.000 Abos auf YouTube haben willst, dann musst du zum Beispiel einen Plan machen, einen Gameplan. Wenn du 100.000 Abos auf YouTube kriegen willst, ist das Beispiel, dann musst du wissen, dass du ganz klare Video-Upload-Frequenzen haben musst und die musst du dann einfüllen. Und dann, wenn du diese Frequenz mal determiniert hast, dann musst du wissen, okay, über welche Themen rede ich? Und wenn du diese Themen hast, dann musst du dir überlegen, kann ich über diese großen Themen auch nochmal Unterthemen kategorisieren? Und jetzt geht es darum, diesen Content auch systematisch zu erstellen für einen gewissen Zeitraum von, sagen wir mal, 3 Monaten, nicht ein Jahr, weil ein Jahr wäre zu viel. Vorplan für ein Jahr ist nicht so gut. Und dann in diesen 3 Monaten, nach diesen 3 Monaten kannst du dann auch ganz geil Bilanz ziehen. Du kannst sehen, okay, welches Hauptthema hat am besten funktioniert, welches Unterthema hat am besten funktioniert oder vielleicht haben auch mehrere Sachen gleich gut funktioniert. Und dann kannst du das auswerten und dann für die nächsten 3 Monate eine verfeinerte Strategie fahren, gucken, wie das funktioniert und dann nach diesen 3 Monaten nochmal verbessern und dann bist du hoffentlich in einem Jahr dann irgendwann bei diesen 100.000 Abos, wenn das dein Ziel war und du auch alles dafür gesetzt hast. Und das sind Sachen, die lernt man vor allem eben durch Sachbücher oder durch ganz gezieltes Training und ganz gezieltes Bauen von Systemen, dass man eben auch so ein bisschen diese Illusion sich nimmt, dass man super krass diszipliniert für das sein muss. Habe ich auch mal ein Video gemacht. Disziplin, Leute, das ist wie ein Fast-Twitch-Muskel. Also das ist sehr, sehr kurzlebig. Leute haben nur sehr, sehr begrenzte Disziplin. Auch ich habe nur sehr begrenzte Disziplin. Ich muss mir die Disziplin wirklich nehmen und gucken, dass ich so schnell wie möglich, im besten Fall in 60 Tagen, dann auch wirklich eine Gewohnheit draus entstehen lassen. Wenn du natürlich 60 Tage lang jeden Tag etwas gleich machst, dann brauchst du nach 60 Tagen auch diese Disziplin nicht mehr, weil es ist dann eine Gewohnheit geworden. Also das ist so das, was die Wissenschaft momentan sagt. 60 Tage hast du eine Gewohnheit. Und deswegen ist es so wichtig, diese Routinen dann auch mit jemandem festzulegen, wenn du eben an ein größeres Ziel, an einem größeren Ziel arbeiten willst. Und das war so ein bisschen meine Antwort hier zu dieser kurzen Frage. Jetzt hat der Tom noch eine Metafrage gehabt, die ich auch ziemlich interessant fand. Ich versuche, die mal so ein bisschen abzukürzen. Also was er hier versucht, es ist auch wieder eine sehr, sehr, sehr analytische Frage, also eine sehr Left-Brain-Focused-Question. Und zwar hat er das Gefühl, dass dieser ganze Trend, in dem wir uns momentan bewegen, mit diesem Gesundheit, mit diesem eben auch Meditieren, alles das, was jetzt so ein bisschen so im Trend ist, dass man sich Goji-Berries ins Müsli mischt, dass man mehr spirituell werden will. Wie gesagt, das Wort mag ich überhaupt nicht. Dass man dann, also er hat so das Gefühl, dass das ja auch nur wieder ein Trend sein kann, um wieder mehr Geld zu verdienen in diesem Bereich, oder dass sich jetzt natürlich wieder alle Leute auf diese Meditation stürzen oder auf irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten und oder eben auf irgendwelche, also zum Beispiel auch vegan könnte man ja auch in diese Stufe nehmen, vielleicht ist ja auch vegan nur wieder etwas, um Geld zu verdienen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde diese Fragen mit einer guten Prise Uncertainty beantworten. Also im ersten Sinne mal, am Ende des Tages, ganz ehrlich, wenn du mal ganz rational vibest, du wirst immer ein Business haben, das entsteht bei einer Interessensgruppe. Also ich selbst habe ja auch den Trend erkannt. Oder? Also nicht, weil ich berechnend war, sondern weil ich auch selbst genau in diese Richtung gegangen bin. Ich habe halt gemerkt, was Bodybuilding mir gegeben hat und habe das jetzt 10 Jahre lang gemacht und habe jetzt aber auch gemerkt, wie viel Parallelen ich zum Leistungssport, zum Profisport mit der Persönlichkeitsentwicklung stricken konnte. Oder? Darüber habe ich auch einen TED-Talk schon vor 2 Jahren gemacht, wo ich genau über diese Themen geredet habe. Der hat mittlerweile über 2 Millionen Klicks auf YouTube. Ich kann es fast nicht glauben, wie das überhaupt gegangen ist, weil ich bin von der Leistung, die ich damals gehabt habe oder abgeliefert habe, überhaupt nicht überzeugt. Also ich habe da einen sehr schlechten Job gemacht, habe mich gar nicht gut darauf vorbereitet und habe mich dann auch ein paar Mal verplappert, war nervös. Aber trotzdem haben die Leute das schon gecheckt und das ist von daher auch mein Interesse natürlich jetzt. Also ich könnte jetzt nicht 10 Jahre lang noch mal 10 Jahre lang Leuten zeigen im Fitnessstudio, wie sie einen Bizeps aufbauen, oder? Deswegen habe ich auch alle meine Fitness-Coachings systematisiert in den letzten 4-5 Jahren, also wirklich alles Wissen in diese Programme gepackt, ins Science Statics, in die Shred Edition, ins Busy Body, um wirklich auch dieses Wissen einmal so einzufrieren, sozusagen, das ist es jetzt und das ist meine Arbeit, das ist mein Lebenswerk, das können sich die Leute, die es wollen, jetzt holen. Und auch für einen viel geringeren Preis, weil ich habe früher 300 Euro pro Stunde verlangt am Schluss. Also ich habe mit 100 Euro die Stunde angefangen, das war mein erster Tarif. Und als ich dann immer wieder überbucht war und nur noch im Gym war, musste ich irgendwann auf 300 Euro erhöhen. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, das kann ich einer Person gar nicht mehr verlangen, nur um ihr eine Stunde lang Training zu zeigen. Ich fand das irgendwann nicht mehr cool und war dann irgendwann auch erschöpft und deswegen habe ich alles systematisiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit einer Person rede, wenn ich einen Kunden coache, wenn ich mit Leuten das mache, was ich liebe, was ich auch selbst jeden Tag verfolge, mich selbst zu verbessern im Mindset-Bereich. Und da gehört natürlich auch der Body dazu. Also ich sehe alles als eine holistische Geschichte. Auch das Buch zu schreiben jetzt, es macht mir ultra Spaß. Es ist eine Challenge, es ist jeden Tag uncertainty, jeden Tag Ungewissheit. Jeden Tag kommen Sachen auf mich zu, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Das ist nicht wie eine neue Bizeps-Curl-Maschine, wo ich schnell das Gewicht ein bisschen umstellen muss. Das ist eine verdammte neue Challenge, jeden Tag. Auch das Podcasting, dass ich jetzt hier in Melbourne einen scheiß Podcast aufnehme für euch, das war am Anfang für mich eine sehr, sehr, sehr starke Überwindung überhaupt, das mal anzufangen. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber auch ich habe meine Struggles. Und deswegen, ich finde, um es jetzt wieder zurückzubringen, dass man da nicht zu urteilerisch sein soll, weil du kannst ja dann trotzdem unterscheiden zwischen Leuten. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe ein sehr, sehr gutes Verständnis für Leute, die nur das schnelle Geld machen wollen und Leute, die wirklich Leuten helfen wollen. Also wenn du jetzt einem 20-jährigen Typen auf Instagram folgst und der sich als Life-Coach bezeichnet und dir erklärt, wie das Leben funktioniert und sagt, dass er der Messias ist und dass er alles weiß und dass du, ja, und dann gehst du auf seine Seite und dann siehst du da irgendwelche Lifestyle-Bilder, die er gemacht hat und weißt aber gar nicht wirklich, was so bei dem läuft. Und dann repostet er irgendwelche Motivationszitate, die nicht von ihm sind. Dann wirst du doch ziemlich schnell merken, dass das genau so eine Person ist, die auf den Zug aufgesprungen ist, wie damals die ganzen Leute, die auf den Fitnesszug aufgesprungen sind im Nachhinein, die ihre Booster-Reviews machen. Ich meine, wir haben das vor 5 Jahren gemacht zum puren Fun, weil es geil war, weil wir es voll gefeiert haben. Und das machen heute Leute immer noch. Die machen immer noch ihre 20 Pancake-Rezepte, einfach weil sie noch ein bisschen was dazu verdienen wollen, noch ein paar Affiliate-Links. Und da merkt man, also ich merke da immer sehr gut, wer will jetzt die eben diese, wie du sie nennst, Tom, diese Goji-Berries, die andrehen. Wer will jetzt schnell das Geld machen mit ein bisschen Meditation und so. Oder das ist, also ich finde, da kann man sich sehr, 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 also wenn man dann ein bisschen in sich reinfühlt, oder jetzt kommt es eben, ein bisschen mehr so diesem Bauchgefühl trauen, dann denke ich mal, hat man das eigentlich schon sehr, sehr gut im Griff. Und deshalb finde ich es jetzt zum Beispiel auch immer noch besser, dass wenn wir jetzt so einen 20-jährigen Life-Coach haben, der sich jetzt auf Instagram mit seinen 2000 Followern profiliert, sage ich jetzt mal. Sagen wir jetzt mal, es gibt diesen Alex, der das macht. Also jetzt wirklich nur so als Beispiel. Finde ich immer noch besser, so einen auf Instagram zu finden, der mit seinen 2000 Likes dann halt irgendwelche Zitate repostet, die nicht von ihm sind, die aber wenigstens trotzdem positiv sind insgesamt. Das finde ich immer noch besser als ein Typ, der sich profiliert mit Drogen und mit Bitches und mit irgendwelchen materiellen Shit oder eben Leute, die nur immer dieses Money-Chase-Goal repräsentieren, wo die Leute so immer so suggerieren, dass wenn du die Kohle nicht machst, dass du es nicht geschafft hast, dass du musst es einfach schaffen. Das finde ich viel, da bin ich dann immer noch lieber in dieser, da finde ich diese spirituelle Ebene immer noch um einiges entspannter, als diese oberflächliche materialistische Ebene. Und deswegen bin ich schon froh, dass wir im 21. Jahrhundert jetzt schon mehr so ein bisschen in diese bewusste Schiene gehen. Also man merkt ja auch, wenn man so sieht, also wie viele Leute mittlerweile Eckhart Tolle lesen. Ich habe das Buch 2012 empfohlen bekommen, habe es 2013 gelesen, da kannte das noch keine Sau. Und mittlerweile redet jeder Dritte von Power of Now oder die eine neue Erde. Und also deswegen, ich finde die Tendenz trotzdem immer noch gut. So. Und jetzt noch zu der letzten Frage für heute von Max Humm. Und zwar fragt Max, wie stehst du zu der Thematik Klimawandel? Versuchst du klimafreundlicher zu leben? Fragezeichen. Sehr gute Frage, Max. Es ist ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema, wobei es eigentlich mittlerweile doch sehr eindeutig ist. Also für die, die sich da nicht groß damit beschäftigen, Leute, der Klimawandel, der ist real. Der ist fucking real. Und der ist realer than ever und wichtiger than ever. Jetzt haben wir auch gerade wieder in Florida hatten wir auch gerade wieder Umweltkatastrophen, die häufen sich. Da kann man den ersten Al Gore-Film schauen, da kann man sich den zweiten Al Gore-Film anschauen. Und wer das immer noch denied, und da gibt es ja wirklich noch so ein paar Leute in der Politik, und das hat Elon Musk wirklich auch sehr schön in seinem Podcast-Interview mit Joe Rogan gesagt, manchmal wünschte ich mir, dass sich die Politiker von heute ein bisschen mehr mit der Wissenschaft auseinandersetzen würde. Also wirklich so, ganz tiefgründig. Weil ich habe immer noch das Gefühl, die meisten Politiker sind wirklich sehr ignorant und wollen sich gar nicht mit dem beschäftigen. Also die Lobby, die Gelder, die sind ihnen wichtiger als das eigentliche Wohl der Erde. Und das ist ja auch, was ich im letzten Teil von The Chain is Life, wo ich euch ein bisschen über die Vision erklärt habe, euch auch wirklich sagen will und auch näher bringen will. Ich persönlich bin ein großer Befürworter davon, dass jeder für sich selbst auch eine gewisse Verantwortung trägt, hier den nächsten Schritt zu machen. Jeder von euch kennt sicher einen Jugendlichen, der jetzt vielleicht erst 17 oder 18 ist, aber sich sagt, hey, ich will in die Politik. Und wenn das gute Leute sind, dann sind wir verantwortlich, diese Leute irgendwann auch in die Politik zu bringen. Wir sind verantwortlich, die richtigen Inhalte auf YouTube uns anzuschauen, diese Sachen zu liken, diese Sachen zu sharen. Deswegen sage ich auch immer wieder, Leute, helft mir mit dem Podcast. Let's bring that shit up. Weil ich habe wirklich vor, hier diese Awareness zu kreieren, oder? Auch The Game Changers, der Film, der jetzt kommt, der geht komplett auch in diese Awareness-Richtung, dass man einfach mal so sieht, was tun wir unserem Planeten an, wenn wir so weitermachen, in Bezug auf Abgase, in Bezug auf Supplements, in Bezug auf Fleisch, aber natürlich auch in Bezug auf die ganzen, ja, einfach diesen Konsum, den wir erleben, oder? Und ich nehme mich da nicht raus. Also ich habe genügend Baustellen, an denen ich noch feilen muss. Ich habe erst vor kurzem wieder angefangen, richtig zu recyceln. Das ist zum Beispiel, was das mir sehr schwer gefallen ist in den Staaten, weil dort einfach so viel Müll entsteht. Da habe ich zum Teil das Recycling nicht mehr, ich sag mal, dem gewissenhaft betrieben. Und sonst, ich fliege sehr viel, also das ist halt ein Ding, wobei ich das ja auch schon mal angesprochen habe, ich finde es immer noch, okay, also das ist einfach das, was ich jetzt wieder von Elon höre. Elon sagt auch ganz klar, dass Fliegen nicht unser Problem ist momentan, es sind die Autos. Ich versuche so wenig wie möglich Autos zu mieten, also ich versuche mittlerweile alles immer nur über Ridesharing zu machen, über Uber, und bin wirklich auch bestrebt darin, so gut es geht, also diese Transportation zu meiden und auch zu laufen. Das sind einfach so ganz normale Common-Sense-Dinge, oder? Weil Laufen ist auch für die meisten gesund. Wenn man jetzt nicht gerade eine Stunde laufen muss, wenn man mal so einen 20-Minuten-Walk machen muss, dann läuft man oder geht mit der Bahn und nimmt dafür nicht sein Auto. Das sind so ein bisschen die Dinge, die ich halt versuche. Und neben dem halt wirklich der Plant-Based Lifestyle. Ich denke, da habe ich den größten Klima. Also da mache ich, glaube ich, das Beste überhaupt, weil wenn man mal guckt, wie viel, ja, Energie, wie viel Wasser in die Fleischproduktion fließt, dann wird es krass, dann wird's wirklich krass. Also da kann man, glaube ich, am meisten rausholen, wenn man den Fleischkonsum reduziert und ein bisschen weniger mit dem Auto rumfährt, dann ist man schon gut dabei. Und alles andere ist Luxusprobleme. Und beziehungsweise man kann dann halt eben auch nicht, man muss dann auch an einem Punkt sagen, hey, irgendwo will ich dann auch noch leben. Deswegen, wenn jeder schon nur ein bisschen was machen würde, wäre das cool. Ich finde das immer schlimm, dass genau die Leute, die schon viel machen, dann immer beschuldigt werden, dass sie nicht noch mehr machen. Dass ein Leonardo DiCaprio, der sich schon einsetzt, wo es nur geht, beschuldigt wird, dass er einen Privatjet hat. Das ist einfach heuchlerisch. Das ist wirklich heuchlerisch, so zu urteilen. Oder auch Leute, die mir schreiben, hey Misha, jetzt machst du einen auf vegan, aber fliegst noch rum. Ja, klar fliege ich rum, aber ich mache trotzdem auf meinem Ende da, wo ich kann, so gut ich es kann. Und ich kann ja nur immer über mich selbst urteilen. Und deswegen müsst auch ihr immer versuchen, immer nur euch selbst. Oder kehrt immer vor der eigenen Tür, so hat es die Mutter immer gesagt. Also das sind so meine finalen Worte hier zum heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf das Feedback. Und wir werden sicher auch wieder eine neue Fragerunde starten im Buchclub für Querdenker. Den Link werde ich euch unten in die Podcast-Description hauen, wenn ihr noch nicht dabei seid. Und yo, besten Dank, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Und wir sehen uns, Fakt, habe ich es zum dritten Mal schon falsch gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, euer Mischa. Peace out.